Und wie das geht, will ich dann im dritten Punkt meines Vortrags erläutern. Es gibt eine deutsche Deutung der Krise. Die geht so. Unser nach wie vor guter Status in Kreditfragen ist durch die Schulden der anderen Euro-Staaten gefährdet. Und das liegt daran, dass die falsche Haushaltspolitik gemacht haben. In der zitierten Rede liest sich das so. Die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, sind nicht über Nacht entstanden. Deshalb können sie auch nicht über Nacht gelöst werden. Ob das logisch ist, weiß ich nicht. Sie sind auf eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, sie sind auf die Überschuldung einzelner Mitgliedstaaten sowie auch auf Gründungsfehler des Euro zurückzuführen. Was ich eben erläutern wollte, war ja, dass die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, die von den Finanzmärkten herbeigeführt worden ist, ihren Grund darin hat, dass diese Staaten erstens in ihrem Wachstum von Deutschland, von deutschen Unternehmen und Banken und deren überlegener Produktivität niederkonkurriert worden sind und dass zweitens deswegen die Schulden, die diese Staaten aufgenommen haben, um ihre Wirtschaft voranzubringen, sich von den Finanzkapitalisten als nicht bedienbar bewertet werden. Das ist nicht der Befund der deutschen Regierung. Die deutsche Regierung sagt, der Grund der Krise liegt bei denen, die es nicht geschafft haben, mit unserer Wettbewerbsfähigkeit mitzuhalten, die sich also an dem Auftrag vergangen haben, der ihnen eigentlich mit dem Euro mitgegeben wurde, nämlich dafür zu sorgen, dass jede Kapitalanlage auf ihrem Standort zu Wachstum führt. Dabei geht es, wenn die Merkel die Krise so deutet, wenn sie sagt, die Krise liegt an deren mangelnder Wettbewerbsfähigkeit, dann geht es ihr nicht um Schuldzuweisung. Die Übersetzung dieser Deutung in eine Schuldzuweisung überlässt sie der deutschen Presse oder auch gern anderen konkurrierenden Politikern, die so darüber reden, dass die Pleitegeier uns mit in ihre Krise reinziehen. Aber das ist gar nicht der Witz, wenn sie das sagt. Sondern ihr geht es damit darum, klarzustellen, wie Krisenbewältigung zu gehen hat. Nämlich so, dass diese Überschuldung beseitigt und die falsche Haushaltspolitik durch eine richtige ersetzt wird. Die Deutung der Krise als falsche Politik der Schuldnerstaaten geht also davon aus, dass eine Korrektur von deren Wirtschaftspolitik der Hebel ist, die Krise zu beseitigen. Und sie geht davon aus und beharrt darauf, dass diese Korrektur einherzugehen hat mit, wie sie so schön sagt, der Beseitigung dieser sogenannten Gründungsfehler. Im Grunde geht sie also von folgender Diagnose aus, und das hält erstmal nur ein negatives Resultat fest, soll aber gleichzeitig schon den Weg der positiven Bewältigung angeben. Statt dass Griechenland, Italien, aber auch Spanien einen Beitrag liefern für ein allgemeines Wachstum in Euro, statt dass sie erfolgreich Märkte und Anlagesphären bereitstellen für Wachstum, sind sie nur noch eine Belastung für uns, Sie sind kein positiver Beitrag zum Euro mehr, sondern kosten nur noch und sind nach der Seite hin eine Schranke für die Verwendung des Euros als Geschäftsmittel und als Kredit. Ihre Schulden verhindern ihre Benutzung als Bestandteil von Euroland und als Beitrag zu einem allgemeinen Eurowachstum. Die Abwesenheit des Erfolgs soll der Grund dafür sein, warum die in dem Status sind, den sie haben. Und das ist ja nur eine Umkehrung des Gedankens. Als Beitrag sind sie gedacht, als Beitrag waren sie eingeplant und zum Beitrag sollen sie wieder werden. Und das ist das, was die deutsche Politik sich vornimmt, dafür zu sorgen. Und auf diesen Standpunkt mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, der Sache nach ist das natürlich Unsinn, weil die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit nimmt ja einerseits Maß an der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland, die ja gerade sich als überlegen gezeigt hat und darüber gerade die Konkurrenzniederlage dieser Länder produziert hat. Die Vorstellung, alle Staaten könnten im Handel miteinander Überschüsse erzielen, ist ja sowieso ein Unsinn. Hält aber trotzdem fest, was erreicht werden soll. Hält fest, dass unter dem, dass herbeiregiert wird, dass auch aus Griechenland wieder ein Beitrag zum Euro herauskommt, die Kanzlerin es nicht getan wissen will. Und deswegen setzt sie auf dieses Urteil der Wettbewerbsfähigkeit eben noch dieses Urteil des Konstruktionsfehlers drauf. Wir haben Instrumente zur Krisenbewältigung, wir haben Reformen in den einzelnen Mitgliedstaaten, aber, meine Damen und Herren, damit sind die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion noch längst nicht beseitigt. Die Eigentümlichkeit der Diagnose Konstruktionsfehler besteht darin, dass damit gleichzeitig gesagt wird, dass eigentlich die Wirtschafts- und Währungsunion eine sehr brauchbare und nützliche Sache für Deutschland ist. Andererseits genau diese nützliche Sache so konstruiert ist, dass sie den Dienst nicht erbringt, für den man sie haben will. Normalerweise, wenn man feststellt, dass irgendeine Sache einen Konstruktionsfehler hat, schmeißt man sie weg. Aber so ist das an dieser Stelle eben gar nicht gemeint. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass das Ganze so konstruiert ist, ist selber der Grund für den Krisenverlauf, sondern es wird daran festgehalten, dass es die Wirtschafts- und Währungsunion geben soll. Und es wird weiter gedacht an der Frage, wie müssen sich die Staaten im Euro und zum Euro verhalten, wie müssen sie sich in diesem Staatenverbund einrichten und benehmen, damit das gewünschte Ergebnis, was jetzt in der Krise kaputt gegangen ist, wieder herkommt. Das ist die Art und Weise, wie der Widerspruch der Euro-Konstruktion in der Politik auftaucht. Als störende Veranstaltung für die weitere Verwendung des gesamten Europa als Basis für Euro-Reichtum. Und das ergibt auf der einen Seite ein sehr grundsätzliches Programm. Ich will das mal an einem der Beispiele erläutern, die sie selber in dieser Rede erwähnt. Im Anschluss an das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, sagt die Merkel Folgendes: Bei der Stärkung der Haushaltsdisziplin sind wir zuletzt mit dem Fiskalvertrag ein gutes Stück vorangekommen. Aber wir sind der Meinung, wir könnten hier sehr gut ein Stück weitergehen, indem wir der europäischen Ebene echte Durchgriffsrechte gegenüber den nationalen Haushalten gewähren. Dort, wo die vereinbarten Grenzwerte des Stabilitäts- und Wachstumspakts nicht eingehalten werden. Ich weiß, die Bereitschaft hierzu zeigen viele Mitgliedstaaten noch nicht, aber ich sage auch leider, das ändert nichts daran, dass wir uns weiter dafür stark machen werden. In dem Moment, indem wir einen solchen Mechanismus hätten, dass ein Haushalt für ungültig erklärt werden könnte, muss man sich mal vorstellen, ein Haushalt für ungültig erklärt werden könnte und dies auch vom Europäischen Gerichtshof überprüft werden könnte, wären wir an dem Punkt, dass wir natürlich in der Kommission jemanden brauchen, der dazu die Autorität hat und das tun kann. Das wäre in diesem Fall der Währungskommissar. Es ist ein interessanter Standpunkt, den die Frau da einnimmt. Die denkt so: mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, woran liegt da Überschuldung, woran liegt das? Die Staaten sind falsch mit ihrem Geld umgegangen, sie haben nicht das Nötige fürs Wachstum getan, Geld zum Fenster rausgeschmissen oder für alle möglichen staatlichen Unsinn ausgegeben, sodass statt Wachstum Überschuldung rausgekommen ist. Was ist also der Mangel? Der Mangel ist, dass sie zu viel Freiheit dabei haben, mit ihrem Haushalt ihre eigenen nationalen Projekte umzusetzen. Diese Freiheit muss man ihnen nehmen, indem man die Tragfähigkeit der Haushalte unter dem Gesichtspunkt, tragen die zum Wachstum bei oder nicht, von einer übergeordneten Instanz überprüfen lassen. Und wenn die übergeordnete Instanz zu dem Ergebnis kommt, mit dem Haushalt kann nie und nimmer ein Wachstum herbeigewirtschaftet werden, dann wird er einfach einkassiert. Denkt also konsequent weiter an der Frage, woran liegt es, dass die Krise Europa so trifft, und sagt, es liegt an der Eigenständigkeit des nationalen Rechnens in Haushaltsfragen. Das ist der Grund, warum erstens die Staaten es in der ersten Runde nur zu Überschuldung gebracht haben. Und das ist auch das, was beseitigt werden muss, diese Freiheit im Umgang mit dem Geld. Nicht nur die Hoheit über die Emission der Währung muss ihnen entzogen werden, es muss ihnen auch die Freiheit entzogen werden, mit dem Geld im nationalen Interesse haushaltsmäßig zu wirtschaften. Und wenn dieses Recht zentralisiert wird bei diesem sogenannten Währungskommissar und damit ein Durchgriffsrecht in die nationale Souveränität in Haushaltsfragen eingerichtet ist, dann ist sichergestellt, dass wirklich in Europa nur noch Geld für wachstumsförderliche Projekte ausgegeben wird und nicht mehr für Sachen, die am Ende in Überschuldung landen. Der Standpunkt, Überschuldung ist das Resultat schlechten Wirtschaftens und wir im Euro und der Euro insgesamt selber basiert darauf, dass alle gut wirtschaften, gibt dann die Radikalität dafür her, für das, was Deutschland da verlangt, nämlich einen Fortgang von der Aufgabe der Souveränitätsrechte über die Hoheit des Geldes zu einer Aufgabe der Souveränitätsrechte über die Gestaltung des nationalen Haushalts als Mittel der Beförderung des einzelnen nationalen Standorts. Dieser hat sich unterzuordnen unter dem Gesichtspunkt, alle haben einen Dienst an der Stärkung der Währung zu leisten und alle nationalen Rechnungen haben sich dem Maßstab zu fügen, ob sie dem dienen oder nicht. Das ist einerseits, das kann man ja dieser Ansage, wir brauchen einen Währungskommissar, entnehmen, ein sehr grundsätzliches Programm, das schon sehr elementar an die Grundfesten der Euro-Konstruktion rührt und sehr grundsätzlich auch den Staaten, die es dann betrifft, weil sie überschuldet sind, ihr nationales Interesse an Benutzung des Euro bestreitet. Und zugleich will es die Kanzlerin so wiederum gar nicht verstanden wissen, nicht als Absage an die Staatengemeinschaft, sondern als Angebot und Weg auch für die Verliererstaaten in Europa, wie sie in diesem Geld bleiben können, mit diesem Geld weiter wirtschaften können und sich weiterhin den Euro als Mittel ihrer Haushalts- und Wirtschaftspolitik zum Mittel machen können. Und das ist keine Heuchelei, sondern das ist ja, das habe ich ja am Anfang versucht zu erläutern, ihr wirkliches Interesse. Wenn sie sagt, sie will, dass Griechenland in der Wirtschaftsunion bleibt, dann kann man ihr das schon abnehmen, aber ebenso als ein Staat, der auf eigene Haushaltsgestaltung verzichtet, sich den Anforderungen der Euro-Rettung unterwirft und damit dann eben auch neu zum Standort für anlagesuchendes Kapital zurechtgemacht werden kann. Und so ist ja dann auch die Fiskalunion konstruiert, die Sie auf den Weg gebracht haben. Wettbewerbsfähigkeit heißt, die Staaten haben sich neu als Anlagesphäre zurechtzumachen, also Arbeitsmarktreformen einzuführen, Löhne zu senken und so fort. Sie haben ihre Schulden streng überhaupt nach dem Gesichtspunkt, wenn sie sie überhaupt genehmigt bekommen, unter dem Gesichtspunkt zu machen, die Glaubwürdigkeit des Eurokredits zu bedienen. Und beides wird gar nicht ihrer souveränen Entscheidung überlassen, sondern wird überwacht und kontrolliert durch die Instanzen, die ihnen diese haushaltspolitischen Vorschriften von oben in Europa machen. Für die Unterwerfung unter solche Kontrollrechte gibt es dann auch aber natürlich Kredit. Dafür gibt es dann auch die kreditmäßige Ausstattung dieser Staaten mit den Mitteln, die sie brauchen, um auf der Grundlage im Euro zu bleiben. Und insofern bekennt sich Deutschland nach der Seite hin eben ein Stück weit auch zur Vergemeinschaftung des Kredits, eben als Instrument zur Unterstützung der Staaten bei diesem Programm der Zurechtorganisation für den Dienst an einer zukünftig stabilen Währung. Damit ist aber schon gesagt, dass das Verhältnis der Staaten in Europa zueinander neu zu definieren ist. Implizit vergleicht eigentlich die Merkel, wenn sie fehlende Durchgriffsrechte bemängelt, wenn sie eine zu große Eigenständigkeit der anderen Schuldnerstaaten in Europa kritisiert, wenn sie eine mangelnde Bereitschaft konstatiert, sich einem solchen Regime zu unterwerfen. Implizit nimmt sie Maß an der Vorstellung einer souveränen Verfügung über den Nationalkredit, wie sie Deutschland eigentlich zustünde, wäre es nicht im Verein mit lauter Staaten, auf die es dabei Rücksicht nehmen muss. Und das ist insofern eine neue Stellung zu den anderen Euro-Staaten, als es die Konstruktion nicht mehr nimmt als eine Gemeinschaft von Nationen, die allesamt das Interesse und das Recht an einer Benutzung dieser Währung haben und das dem auch zugestanden wird, sondern das ergibt eine Neusortierung der Staaten unter dem Gesichtspunkt, dass ein eigenes Interesse an der Verwendung dieses Geldes nur ein Staat anmelden kann und darf, der es auch hinbringt, dieses Geld erfolgreich zu benutzen, und die anderen in dem Maße, wie sie es nicht hinkriegen, sich eben diesem Standpunkt unterzuordnen haben. Und daran kann man sowohl sehen, woran die deutsche Politik objektiv leidet, nämlich eben daran, dass sie als Gewinner die Abhängigkeit von den Verlierern gar nicht los wird, dass sie als Sieger in der europäischen Konkurrenz darauf verwiesen ist und darauf angewiesen ist, dass die anderen wieder auf die Beine kommen, damit aus dem Euro wieder was wird. Das ist der objektive Widerspruch, in dem sie sich befinden. Und die subjektive Fassung dieses Widerspruchs ist die sind in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit und Europa in seiner gegenwärtigen Verfasstheit eine Schranke und eine mangelhafte Konstruktion für die Durchsetzung einer einheitlichen Bewirtschaftung des Euroraums, von dem Deutschland dann auch unterm Strich was hat. So argumentiert Deutschland vom Standpunkt, die deutsche Politik, die im Moment dran ist, muss ich eigentlich sagen, vom Standpunkt der Ineinsetzung der deutschen Staatsräson mit einem Gesamteuropa, da vertritt es nicht einfach bloß ein Konkurrenzinteresse, sondern eben diesen Standpunkt als Repräsentant einer erfolgreichen Währungsunion, macht es den anderen Staaten die Notwendigkeit auf, ihre Haushalts- und Wirtschaftspolitik an diesem übergeordneten Zweck zu orientieren, weil nur so gemeinsam die Krise bewältigt werden kann. Die Südländer.
Ja. Ist mir noch nicht klar, was da im Schwange ist mit den vor allem den schwächeren Euro-Staaten aufzutragen, konkurrenzfähiger Teil Europas sich wieder aufzumachen, da ist eine Frage. Eine Frage guter Haushaltspolitik ist bis dahin, dass jetzt die Griechen zum Beispiel da vorschreiben, was ich eine ineffiziente Staatsverwaltung und so ein Zeug da. Das ist deswegen nicht klar, weil das machen da mögen sie zwar an Bedingungen nationalen und internationalen Konkurrenz herummachen da, aber inwieweit das als Mittel dafür taugt, das hängt auch mit Entscheiden an den Berechnungen anderer ökonomischer Subjekte.
Das ist völlig richtig, ja. Ich weiß nicht, warum du das jetzt als Einwand sagst. Ist so.
Ja, bei mir das kam ja alles so vor, als hätten die vor allem die Führungsmächte als politische Vorstellung lanciert, dass das schon mit dem Erfolg, gesamteuropäischen Erfolg zusammenfallen würde.
Aber da hat Margaret ja ganz am Anfang gesagt, der prinzipielle Widerspruch von der ganzen Politik. Es gibt konkurrierende Nationen, die mit gleichem Geld konkurrieren. Der Erfolg der einen, Misserfolg der anderen ist in der Konkurrenz, aber gleichzeitig haben sie das gleiche Geld. Der ist ja gar nicht weg. Deswegen ist doch auch die Vorstellung von Merkel, mit guter Haushaltsführung würde man alle in Europa zu einem positiven Beitrag von Euro bringen können. Stellt sich etwas ignorant dagegen, dass gerade in Euro eine Konkurrenz abgerechnet wird. Und gesagt wird, in diesen Ländern hat sich das alles nicht gelohnt. Das ist doch gar nicht einfach, weil die kein Haushaltsgefühl haben, sondern weil Deutschland seinen Erfolg gehabt hat.
Sie geben doch den Standpunkt, dass Nationen jeweils in dem Maße Anspruch auf Kredit haben, wie es ihnen gelingt, auf ihrem Standort mit ihren jeweils nationalen Mitteln einen Überschüsse zu erwirtschaften. Den Standpunkt geben sie doch überhaupt gar nicht auf. Deswegen habe ich gesagt, worunter sie tatsächlich leiden, ist eben eine politökonomische Konstruktion, wo der Gewinner in der Wirtschafts- und Währungskonkurrenz Nationen zahlungsunfähig macht, die in dem gleichen Geld wirtschaften. Sodass er nicht einfach sich zu denen auf den freien Standpunkt stellen kann, ja, dann kreditiere ich dich eben in meinem Geld und dann schauen wir mal, was weiterhin mit dir aus dir rauszuholen ist, wie es der IWF damals bei Argentinien getan hat oder die Amis gegenüber Korea. Sondern praktisch damit zu tun hat, dass die entwerteten Schulden dieses Staates ein unmittelbarer Angriff auf das eigene Kreditgeld ist. Das ist die objektive Lage. Wie sie die deuten ist, dass diejenigen, die sich jetzt die verloren haben, sich nicht genug den Anforderungen, den eigentlichen Anforderungen der Wirtschafts- und Währungsunion, der eigentlichen Verpflichtung der Wirtschafts- und Währungsunion, die Wirtschaftspolitik als Beitrag zu einem Gesamtergebnis zu organisieren, unterworfen haben, sondern ihr Geld für lauter unnütze und gar nicht dem gemeinsamen Euro-Zweck dienliche Projekte verschleudert haben.
Was nicht wahr ist, weil
es kommt erschwerend hinzu, dass es auch nicht wahr ist.
Was ich mir jetzt vorgehabt habe, sind Autobahnen, die Bildinger und Berger gebaut hat.
Die haben, ganz Spanien haben sie mit Autobahnen vollgepflastert. Was können denn die Spanier dafür, dass da keiner drauf fahren will?
Das Wachstum jedenfalls fährt da nicht drauf.
Ja gut, okay.
Ja, aber du hast die Frage am Anfang ja enger gestellt. Dazu den engeren will ich noch was sagen. Du hast ja die Frage gestellt, die deutsche Politik deutet jetzt die Geschichte so, diese Staaten haben falsch gewirtschaftet. Also muss man sie dazu nötigen, dass sie richtig wirtschaften. Und wenn die richtig wirtschaften, dann kommt es da auch wieder zu einem Wachstumsbeitrag. Dann hast du das Zweite, dann kommt es dazu bezweifelt mit dem Argument, das müssen ja Kapitalisten dann machen. Dann müssen ja Investoren hingehen. Gut, lassen wir das mal beiseite. Möchte ich aber das Erste in einer Hinsicht schon noch so gewürdigt haben auch. Das kommt dabei schon zum Einsatz. Ein Rigorismus kapitalistischen Bewertens. Mhm. Denn das kommt da schon zum Einsatz. Das Land hat jetzt die Aufgabe, Leute, die zu teuer sind, billiger zu machen. Staat, der zu teuer ist, weniger und billiger zu machen. Soziale Lasten abzuwerfen, und das heißt übrigens, die Leute wegzuwerfen, die von sozialem leben. Also dieser kapitalistische Rigorismus kommt dort zustande. So gesehen kommen die allerhärtesten Instrumente von Standortpolitik richtig brecheisenmäßig dort zum Einsatz. Jetzt kannst du natürlich anschließen und sagen, aber Wachstumsbedingungen sind nicht dasselbe wie Wachstum. Ich wollte nur mal verteidigen, worunter diese Länder von Deutschland aus mit Gewalt gebeugt werden und wo sich die deutsche Politik übrigens mit einem guten Grund immer darauf berufen kann, das wollen auch die Märkte. Das ist tatsächlich dieser kapitalistische Rigorismus.
Also die Merkel sagt in der gleichen Rede, meine Damen und Herren, wir wissen, dass den Menschen in Spanien, in Griechenland und in den anderen betroffenen Mitgliedstaaten außerordentlich viel abverlangt wird. Herzlichen Dank. Die sehr harten Reformmaßnahmen bedeuten natürlich viele Einschnitte für viele Bürgerinnen und Bürger in diesen Ländern. Aber wir sehen auch, dass es Ergebnisse gibt. In Irland, in Portugal, in Spanien, aber eben auch in Griechenland sind die Lohnstückkosten deutlich gesunken. Ja. Da taucht das exakt das Gleiche, der gleiche Sachverhalt, dass den Leuten was zugemutet wird, im ersten Satz als was Schlechtes auf, weil denen geht es jetzt schlecht, und im zweiten Satz exakt das gleiche Faktum als was Gutes, weil es ist eine Lohnstückkost und dann lohnt sich das für die Kapitalisten wieder. So geht das bei denen. Die Leute haben zwar kein Geld, aber benutzt werden dann sie dann doch wieder, das ist doch schon mal was. Also insofern muss man sich da gar nichts vormachen. Das ist auch nicht so, dass die irgendwie blauäugig wären oder die Resultate ihrer Politik nicht zur Kenntnis nehmen würden. Die nehmen sie eben so zur Kenntnis, als wenn der Staat da Leute alimentiert aus seinem Haushalt, die nicht beschäftigt werden können, dann liegt es daran, dass die zu teuer sind. Punkt.
Ich habe nicht verstanden, warum du den kapitalistischen Rigorismus so betont hast.
Weil ich sagen will, da gibt es ein eigentümliches Verhältnis von kapitalistischer Wahrheit und kapitalistischer Unwahrheit, der zum Einsatz kommt. Die kapitalistische Wahrheit ist das, was ich Rigorismus genannt habe. nach der Seite hin der Ausbeutungsbedingungen, der Wachstumsbedingungen, ist alles, was diesen Ländern abverlangt wird, das. Ausbeutungsbedingungen, Wachstumsbedingungen. Nach der Seite hin, woran hängt eigentlich Wettbewerbsfähigkeit, ist es zugleich auch eine kapitalistische Unwahrheit. Weil die Wettbewerbsfähigkeit von dem Zeugs besteht darin, dass das Kapital diese Bedingungen ergreift. Dass also genug großes, rentables Kapital dann auch wirklich aus diesen Wachstumsbedingungen was macht. Das verschweigt die Merkel.
Das ist richtig. Also zusammengefasst, wolltest du sagen, das ist ein kapitalistischer Rigorismus ohne Kapital.
Ja, ja.
Ich weiß aber nicht, ob man das tatsächlich so auflösen kann, den kapitalistischen Rigorismus. Weil das, was du darunter subsumiert hast, ist ja im Prinzip das am Volk durchgesetzte Sparprogramm und nichts anderes. Es ist doch erstmal gar nicht intendiert als Schaffung neuer, verbesserter Ausbeutungsbedingungen, sondern rigoros gegenüber der Frage, sind das dann nachher Bedingungen oder nicht, wird schlicht am Volk gespart.
Das liegt an der Diagnose, dass die Wettbewerbsfähigkeit durch Überschuldung leidet.
Ja.
Das hat übrigens auch die andere Seite. Deswegen kommen aus der Logik Maßnahmen, na dann macht man halt mal neue Schulden, um aus dem Land was zu machen, nicht in die Tüte.
Mhm. Ich habe das nur deswegen nochmal betont, weil man darf diesen Spruch kapitalistischer Rigorismus ohne Kapital nicht so auflösen, wie jetzt haben sie die kapitalistischen Bedingungen geschaffen, jetzt braucht es bloß noch Kapital.
Ja, 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 das wollte ich nicht sagen.
Ja, aber umgekehrt sagen sie auch ohne nicht.
Bitte?
Ohne nicht, das ist aber der Standpunkt. Also ohne ein solches Programm ist ein Wachstum sowieso nicht mehr zu denken. Also so rum, negativ besteht der Zusammenhang.
So sagen Sie das, aber ob das die Wahrheit ist, dass Sie da Wachstumsbedingungen schaffen, ist eine ganz andere Frage.
Ja.
Aber zunächst mal muss ich erstmal dem Fragrecht geben, das sind erstmal wirklich auch zwei verschiedene Sachen. Das eine Sache zu sagen, ausweislich der Überschuldung dieser Staaten, muss der Staat erstmal radikal an sich beweisen, dass er nur noch Geld für Sachen ausgibt, die Finanzmärkte als solide Anlage von Kredit beurteilt. Es bezieht sich gar nicht auf die Frage, ob da hinterher bessere Anlagebedingungen rauskommen, sondern bezieht sich erstmal rein auf den Punkt, diese Staaten sind in ihrer ganzen Verschuldung eine Belastung für unseren Kredit und als solche Belastung müssen sie minimiert und reduziert werden. Das ist die eine Hälfte des Programms und die andere Hälfte, die fällt mit der gar nicht zusammen, ist die Frage, und welche Wirkung erzeugt man damit möglicherweise oder wirklich die dann auch noch dafür nutzen, dass die Kapitalisten sie dann auch noch benutzen.
Das Merkwürdige ist ja, was die Merkel sagt, ist keine Wahrheit. Also der Konkurrenzstandpunkt, den die da einnimmt, ist nicht die Wahrheit über die Konkurrenzverhältnisse innerhalb von Europa. Aber er ist auch nicht einfach aus den Fingern gesammelt, er ist nicht einfach blöd, sondern der geht strikt entlang von dem, wir haben jetzt hier, es gibt hier lauter Kredit in Euro und der soll gefälligst erhalten bleiben. Aber das ist unsere Mittel.
Ja, und es ist jedenfalls nicht tubar und nicht gewollt, schlechten Kredit guten hinterherzuwerfen, was wir auch so sagen. Wenn diese Landstriche halt an sich den Beweis abgeliefert haben, dass sie für kapitalistische Benutzer unbrauchbar sind, dann ist es auch Unsinn für sie weiterhin irgendwelche Strukturfonds aufzulegen. Das ist übrigens ein Standpunkt, den kennen Staaten durchaus auch bezogen auf Gegenden ihres eigenen Territoriums. Das Spezielle hier ist ja, dass es bezogen auf ganze Staaten wahrgemacht wird. Also ich meine, mit der deutsche Umgang mit dem Osten, es hat ja auch einen Moment davon zu sagen, jetzt haben wir da so viel Aufbau Ost reingesteckt und da ist trotzdem keine Kapitalanlage zustande gekommen. Irgendwann ist mal Schluss. Also ich wollte Folgendes sagen, bevor man auf dieses ganze Thema Wettbewerbsfähigkeit kommt. Ich wollte Folgendes sagen, vom Standpunkt dessen, dass die Schulden Griechenlands einerseits durch Griechenland unbedienbar sind, zweitens weiterhin durch Griechenland bedient werden sollen und drittens Forderungen an Banken in Deutschland und Frankreich sind, die darüber selbst in ihrer Zahlungsfähigkeit angegriffen sind. Gibt es das Urteil, so wie diese Staaten dastehen, sind sie, und das heißt erstmal ihre Schulden, eine Belastung für den Euro? Da gibt es lauter Schulden in unserem guten Geld, die wecken Zweifel an der Qualität des Mediums, in dem diese Schulden existieren, um es mal so auszudrücken. Also muss man auf jeden Fall mal dafür sorgen, das ist ja das Argument fast ohne Boden, dass in diesen Laden nicht noch mehr Schulden reingesteckt werden, die sich nicht lohnen. Das ist erstmal ein ganz negativer Standpunkt. Gleichzeitig und daneben, das war mein Einstieg, gibt es zumindest von der deutschen Regierung jetzt den Standpunkt, gleichzeitig will man aber nicht, dass Griechenland deswegen unbrauchbar wird für den Euro, dass dieses Land aus dem Euro raustritt oder rausfällt, weil, das war das Einstiegsargument, Europa muss als Ganzes bestehen bleiben, als Grundlage der Bewirtschaftung des Kontinents in diesem Geld. Und zweitens, das ist ja die unmittelbare Sorge, ist man sich überhaupt nicht sicher, dass selbst dann, wenn man Griechenland abschreiben würde, dass überhaupt das Problem, das man mit den griechischen Schulden hat, gar nicht löst. Die bleiben nämlich bestehen. So. Und dieser widersprüchliche Standpunkt, einerseits sind diese Staaten hauptsächlich in Griechenland durchgezogen, bei den anderen in Ansätzen, sind aktuell gar kein Beitrag zum Euro, sondern bloß eine Belastung. Gleichzeitig darf es auf gar keinen Fall passieren, dass die aus dem Euro rausbrechen. Das ergibt auch in der Griechenland-Frage dieses eigentümliche Nebeneinander von praktischen Maßnahmen und Standpunkten. Das konnte man ganz schön studieren, als die Merkel da den Besuch bei der griechischen Regierung gemacht hat. Es war ja mehr oder weniger zeitgleich mit diesem Troika-Besuch und mit der Frage, haben sie jetzt die Auflagen erfüllt oder haben sie die Auflagen nicht erfüllt? Und dann hat die Merkel in jedes Mikro, das sie irgendwie unter die Nase gesteckt gekriegt hat, gesagt, ich will, dass Griechenland im Euro bleibt. Und das hat sie gesagt, getrennt von und jenseits der Frage, ob was eigentlich aus diesem Troika-Bericht an Urteil über die, in der Frage herrscht, soll man die jetzt weiter finanzieren oder nicht. Und ich meine, dass man daran sieht, dass sie auf der einen Seite darauf beharren, dass diese Staaten diese Auflagen erfüllen und damit der Beweis angetreten wird, hier wird im Euroraum kein unnützer Kredit verschleudert, und gleichzeitig von der Erfüllung dieser Auflagen letztlich doch gar nicht abhängig machen wollen, ob Griechenland jetzt Mitglied des Euroraums bleibt oder nicht. Es soll nicht einfach eine Wirkung eines ökonomischen Befunds sein, sondern die Wirkung eines politischen Beschlusses, und den wollen sie aktuell nicht fällen. So, das war nicht so, das war jetzt ein Vorgriff, aber das war jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich erstmal zusteuern wollte, dass es in dem Sinne gar nicht den Standpunkt gibt und die schreiben wir ab, sondern das Abschreiben einen Zweck hat, nämlich die Sicherung der noch in Euro existierenden guten Schulden gegen die Wirkung der schlechten. Und dass die Durchsetzung dieses Zwecks aber gar nicht zusammenfällt mit dem Standpunkt, und wenn die nur noch schlechte Schulden haben, dann wollen wir mit denen nichts mehr zu tun haben. Das ist gar nicht das Kriterium.